Ja, was würdest du dir wünschen, wenn du einen Wunsch frei hättest? Gibt es solche Situationen? In der Bibel gibt es einen Mann, der hatte einen Wunsch frei. Das war Salomo. Er träumte eines Nachts, aber sein Traum, der wurde Wirklichkeit. Gott hat ihm wirklich das Angebot gemacht, einen Wunsch frei zu haben. Und ich lese euch das jetzt aus 1. Könige 3, 1 bis 14. Salomo heiratete die Tochter des Pharaos und wurde der Schwiegersohn des ägyptischen Königs. Seine junge Frau wohnte in Jerusalem, zunächst in dem Stadtteil, den David erobert und aufgebaut hatte. Der neue Palast, den Salomo errichten ließ, war noch im Bau, ebenso der Tempel und die Stadtmauer. Salomo liebte den Herrn und lebte genau nach den Anweisungen seines Vaters David. Doch auch er opferte an solchen Orten. Er schlachtete Tiere und verbrannte Weihrauch. Einmal ging er nach Gibeon und brachte 1000 Brandopfer dar. Denn dort befand sich damals die wichtigste Opferstätte. Über Nacht blieb er in Gibeon. Da erschien ihm der Herr im Traum. Er bitte von mir, was du willst, sagte Gott zu ihm. Salomo antwortete, schon meinem Vater David hast du sehr viel Gutes getan, weil er dir nie etwas vorheuchelte, sondern dir treu diente und dir immer gehorchte. Sogar über seinen Tod hinaus hast du ihm deine Güte erwiesen, denn du hast einem seiner Söhne den Thron gegeben. Herr, mein Gott, du selbst hast mich zum Nachfolger meines Vaters gemacht. Ich aber bin noch jung und unerfahren. Ich weiß nicht, wie ich diese große Aufgabe bewältigen soll. Hier stehe ich mitten in einem Volk, das du, Herr, als dein Volk angenommen hast. Es ist so groß, dass man es weder zählen noch schätzen kann. Darum bitte ich dich, gib mir ein Herz, das auf dich hört, damit ich gerechte Urteile fällen und zwischen Recht und Unrecht unterscheiden kann. Denn wie könnte ich sonst ein so riesiges Volk richtig führen? Es gefiel dem Herrn, dass Salomo gerade eine solche Bitte ausgesprochen hatte. Darum antwortete er Gott, ich freue mich, dass du dir nicht ein langes Leben gewünscht hast, auch nicht Reichtum oder den Tod deiner Feinde. Du hast mich um Weisheit gebeten, weil du ein guter Richter sein willst. Du sollst bekommen, was du dir wünschst. Ich will dich so weise und einsichtsvoll machen, wie es von dir noch niemand war und auch nach dir niemand mehr sein wird. Aber ich will dir auch etwas geben, warum du mich nicht gebeten hast, Reichtum und Macht. Solange du lebst, soll kein König so groß sein wie du. Denn wenn du so lebst, wie es mir gefällt, wenn du mir gehorchst und meine Gebote befolgst wie dein Vater David, dann werde ich dir auch ein langes Leben schenken. Salomo hatte einen Wunsch frei. Und er hat nicht um Gesundheit gebeten, nicht um ein langes Leben, nicht um Macht, nicht um Reichtum, nicht um ein sorgloses Leben, sondern er hat um ein hörendes Herz gebeten. Ein Herz, das auf Gott hört. Ein Herz, das erkennt, was richtig ist. Ein Herz, das das Richtige tut. Und Gott hat sich gefreut an diesem Wunsch und hat eigentlich zusammengefasst, was Salomo gebeten hat mit Weisheit. Weisheit, die Fähigkeit, das Richtige zu tun. Die Fähigkeit, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen, die mit Gottes Geboten übereinstimmen, die Gottes Willen entsprechen, in denen sich Gottes Wesen spiegelt und Entscheidungen, die Gott ehren, die ihn verherrlichen. Und solche Entscheidungen sind dann Entscheidungen, die das Leben fördern. Es sind Entscheidungen, wo Gerechtigkeit aufkommt. Es kann Frieden entstehen. Es sind Entscheidungen, die Menschen freisetzen und die ein Volk aufblühen lassen und segnen. Weisheit, das ist etwas wie der Schlüssel zu einem blühenden Leben. Weisheit ist im Leben das A und O. Eigentlich ist Weisheit der Schlüssel zum Leben, und zwar in allen Lebensbereichen. Dauerhaft erfolgreiche Firmen, das ist oftmals eine Reihe von weisen Entscheidungen, die gefällt wurden. Die Märkte wurden erkannt, man hat die Kundschaft gepflegt, man hat den Mitarbeitern geschaut und man war bereit, Win-Win-Situationen herzustellen, hat anderen auch etwas gegönnt. Weise Entscheidungen, die Firmen aufblühen lassen. Und ich freue mich zum Beispiel an der Firma Victorinox. Eine Firma, wo man sagen muss, ja, da wurden weise Entscheidungen gefällt und es war ein Segen, der geflossen ist. Und es gibt natürlich auch andere Fälle. Da werden unweise Entscheidungen gefällt und Firmen gehen Konkurs. Ich habe in einer Firma gearbeitet, ein Familienbetrieb, und die Familie, die wurde der Denver Clan genannt im Dorf, weil sie waren einflussreich und sie waren wohlhabend. Sie hatten eine Firma, die Söhne und die Großkinder hatten die Firma übernommen vom Gründer und sie hatten es etwas hoch im Kopf. Die Kundschaft war nicht so wichtig, man ist relativ arrogant vorgegangen. Wenn irgendjemand eine Reklamation gehabt hat, dann hat man ihm einfach plattgewalzt und gesagt, der Fehler liegt bei dir. Die Mitarbeiter waren natürlich einfach Mittel zur Wertschöpfung und sonst eigentlich unbedeutend. Immer mehr wurde die Bürokratie aufgebaut durch eigene Familienmitglieder, dass die Leute im Dorf, wenn wir bei ihnen gearbeitet hatten, hat einmal eine gesagt, ja, bei euch da oben, da sind einfach zu viele Häuptlinge und zu wenig Indianer. Später hat man dann umgebaut, neu gebaut und hat sich total verkalkuliert und die Firma ist Konkurs gegangen. Der Neubau wurde nie fertig. Eine Summe von unweisen Entscheidungen. Und so ist es auch bei Staaten. Auch bei Staaten, wenn Staaten florieren, ist es oft die Summe und die Zusammenhänge von weisen Entscheidungen. Und wir dürfen in der Schweiz dankbar sein, dass auf Bundesebene, kantonal und in den Gemeinden Menschen weise Entscheidungen gefällt haben und fällen. Unheimlich dankbar sein. Es gibt auch das Gegenteil. Staaten, wo unweise Entscheidungen gefällt werden. Und ihr werdet sehen, das Leben kommt nicht zum Blühen. Weise Entscheidungen sind der Schlüssel, auch im persönlichen Leben. Im Leben, wenn man gesegnet wird, Segen entsteht, ist ein guter Teil davon, dass man weise Entscheidungen fällt. Und genauso, wenn Segen ausbleibt, ist es oft, dass unweise Entscheidungen gefällt wurden. Ich habe einmal mit jemandem gearbeitet, der hatte Beziehungsprobleme und hat sich scheiden lassen. Bei der Scheidung hat er sich eigentlich um nichts gekümmert, hat einfach alles so genommen, wie es gekommen ist und war nachher quasi auf dem Existenzminimum. Wusste nicht so richtig, wie er die Alimente aufbringen sollte. Dann hat ihm mein damaliger Chef die geniale Idee unterbreitet, er könnte sich selbstständig machen und mit ihm zusammenarbeiten. Dann kann er sich vielleicht bei den Alimenten ein bisschen durchmogeln und nicht mehr so viel abgeben. Da hat er sich leider verkalkuliert. Und dann, weil er ja selbstständig geworden war, konnte er ein bisschen Pensionskassengeld freimachen. Dann hat er das Pensionskassengeld verwendet für Alimente und seinen Unterhalt. Und wir haben immer gesagt, aber du wirst nicht dein Pensionskassengeld angreifen. Nein, nein, mache ich nicht. Und prompt hat er es gemacht. Hat einen Job aufgegeben, einen Bombenjob. Er hat als Koch gearbeitet im Spital und hat Dessert hergestellt. Er hatte also nachmittags eigentlich immer frei. Und nachher war er im Desaster. Eine Reihe von unweisen Entscheidungen. Und unweise Entscheidungen stürzen Menschen unmittelbar ins Unglück. Es fragt sich nur, wie groß oder wie klein das Unglück ist. Und sie verhindern, dass Segen fließen kann. Und genauso ist es so, dass unweise Entscheidungen Segen zerstören können. Gott kann dich noch so segnen und beschenken, großzügig sein, dir Türen öffnen, alles tun in deinem Leben. Wenn du unweise Entscheidungen fällst, kannst du all den Segen zerstören. Und bei Salomo war das tragischerweise der Fall. Gott hat ihn ja unheimlich gesegnet. Mit all dem, das er gar nicht erbeten hat, mit Reichtum und Macht, mit Intelligenz. Das Reich war nie so groß wie unter ihm. Er hatte dichterische Fähigkeiten. Aber Salomo hat unweise Entscheidungen getroffen und hat den Segen systematisch zerstört. Seine Söhne waren zerstritten. Das Volk hat sich von Gott abgewendet. Sein luxuriöser Lebensstil wurde dem Volk zur Last. Und unter seinem Sohn, weil die Last zu groß war und es dem Volk zu bunt wurde, hat sich das Volk getrennt und in zwei Völker aufgeteilt. Unweise Entscheidungen zerstören Segen. Und so ist es auch in unserem Leben. Da segnet dich Gott mit einem fantastischen Partner und du triffst die unweise Entscheidung, irgendwelche Flirts einzugehen. Da segnet dich Gott mit einem florierenden Betrieb und du vernachlässigst deine Familie. Gott segnet dich mit Gesundheit und du bringst dich leichtfertig in Gefahr. Oder Gott öffnet dir Türen und bietet dir Chancen und Möglichkeiten, und du verpasst sie einfach. Gott kann dich mit Segen überschütten, aber du kannst den Segen wieder zunichte machen. Darum ist es wichtig, weise Entscheidungen zu treffen. Das ist essentiell. Das ist der Schlüssel im Leben, weise Entscheidungen. Darum hat sich Gott so gefreut, als Salomo um Weisheit gebeten hat. Weisheit trifft weise Entscheidungen, trifft Entscheidungen in Gottes Sinn. Und weise Menschen wissen, wie mit offenen Türen umzugehen. Weisheit erkennt, durch welche Türen man hindurchgehen soll. Welche Türen Möglichkeiten sind, die Gott öffnet. Welche Türen Möglichkeiten Chancen sind. Welches Aufgaben sind, Aufträge von Gott. Weisheit erkennt, welche Türen man ignorieren sollte. Falsche Versprechen, da habe ich immer den Spamfilter voll mit irgendwelchen Kreditangeboten. Versuchungen, sich zu vergleichen mit anderen Menschen. Weisheit erkennt, welche Türen man ignorieren sollte und nicht hindurch sollte. Und Weisheit erkennt auch, welche Türen man schließen sollte. Türen der Überforderung. Ich wurde da vor einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr angefragt, ob ich nicht die Weiterbildung von den Pastoren bei Viva Kirche Schweiz organisieren könnte, auf die Beine stellen könnte. Da war ich ein wenig geschmeichelt, nicht? Also ich bin ja nicht, weiß nicht was, da Erwachsenenbilder. Aber ich habe mir das nachher überlegt. Wieso, fragen Sie, den Einzigen, der von sich selber sagt, dass er Bildungsassistent ist, für eine Weiterbildung aufzubauen? Und ich habe mir das überlegt. Ich musste einfach sagen, das ist viele Schuhnummern zu groß für mich. Da bin ich völlig falsch eingeschätzt. Und ich musste zurückfragen, wie kamt ihr überhaupt auf die Idee, mich anzufragen? Das ist völlig sinnlos. Und ich musste das einfach ablehnen, weil es einfach klar war, das kann ich nicht. Das ist eine Schulnummer zu groß und es ist auch nicht meine Gabe. Das ist es nicht. Weisheit erkennt, welche Türen man schließen sollte und auch einmal Nein sagen muss. Welche Dinge gegen Gottes Gebote verstoßen. Welche Beziehungen einem gut tun oder nicht gut tun. Welcher Deal, das sauber ist, und welche Deals, das man eben nicht eingehen sollte. Weisheit weiß, wie man mit offenen Türen umgeht. Und wenn man wissen möchte oder lernen möchte, mit offenen Türen umzugehen, dann muss man Weisheit haben. ein Herz, das unterscheiden kann zwischen Gut und Böse. Ein Herz, das unterscheiden kann zwischen guten Entscheiden und schlechten Entscheiden. Und ein Herz, das unterscheiden kann zwischen Gottes Willen und den eigenen Willen. Und ein solches Herz hat man je nachdem nicht einfach in die Wiege gelegt bekommen. Ein solches Herz, das kann sich formen. Und ein solches Herz, das weise Entscheidungen trifft, ist interessanterweise nicht abhängig von Intelligenz. Es gibt dumme Menschen, die sehr weise Entscheidungen treffen. Und es gibt ja den Film Forrest Gump, und das ist ein solches Beispiel für mich. Er sagt ja selbst, dumme Menschen machen dumme Sachen, aber er hat keine dummen Dinge getan. Er hat in Apple investiert, ein Riesengeld gemacht. Also er war schon geistig minder bemittelt, aber dumme Entscheidungen hat er nicht gefällt. Er war weise. Und intelligente Menschen sind nicht immer weise. Da könnt ihr all die fragen, die CS kurieren wollten. Das ist eine Aneinanderreihung von unweisen Entscheidungen. Intelligenz ist keine Garantie für Weisheit. Ein weises Herz ist ein Herz, das einem von Gott geschenkt und geformt wird. Und es ist ein Herz, das weiß und lernt, mit offenen Türen und auch verschlossenen Türen umzugehen. Und dann, in diesem Umfeld, ist es gut, wenn man weiß, mit Märchen über offene Türen umzugehen. Und ein Märchen über offene Türen ist, dass wenn ich nicht weiß, ob ich durch eine Türe hindurchgehen soll, ich etwas oder Gott etwas falsch macht. Manchmal stehen ja wir ja bildlich gesprochen vor einer geöffneten Türe und wir fragen uns, soll ich dieses Stellenangebot annehmen? Soll ich diese Ausbildung, Weiterbildung machen? Ist das der richtige Partner für mich? Soll ich diese Herausforderung eingehen? Soll ich Ja sagen oder Nein? Und man erwartet, dass Gott einem sagt, was man tun soll. Und Gott schweigt. Nicht selten schweigt er. Er schickt keine E-Mail. Er schickt keinen Engel, der mich über die Schwelle trägt. Und er schickt auch keinen Boten, der mir die Türe zuschließt. Die bleibt vielleicht immer noch offen. Und es redet keine vernehmbare Stimme. Und dann denkt man vielleicht, ich glaube, ich mache etwas falsch. Vielleicht bin ich zu ungeistlich, dass Gott zu mir spricht. Geht nicht. Oder ich bin zu schlecht. Darum will Gott nicht zu mir reden. Oder man denkt vielleicht, ich bin halt unbedeutend. Darum ist es Gott egal, mit was für offenen Türen ich in meinem Leben zu kämpfen habe. Oder man denkt sich, ja Gott, es ist sowieso egal, was ich entscheide. Wenn man vor offenen Türen steht und nicht so richtig weiß, was man machen soll, dann denkt man oft, mache ich etwas falsch? Oder die andere Variante ist, man denkt, macht Gott etwas falsch? Aber ich glaube, falsch ist zu denken, dass Gott etwas falsch macht. Zu denken, dass er einen vergessen hat oder im Stich lässt in einer Situation oder dass er keine klaren Anweisungen geben kann, das ist für Gott kein Problem. Er kann klare Anweisungen geben und er gibt Menschen auch klare Anweisungen. Konkrete Anweisungen, zum Beispiel Jona hat er einen konkreten Auftrag gegeben und hat ihn nach Ninive geschickt. Er hat Abraham eine klare Vision gegeben, dass er durch die Türe hinausgehen soll in ein anderes Land. Er hat Josua das Signal gegeben, das gelobte Land einzunehmen. Gott kann klare Anweisungen geben, aber er tut das nicht immer. Und ich glaube, oft will er das gar nicht. Und das ist etwas, das mir aufgegangen ist, als ich das Buch von John Ortberg gelesen habe. Dass Gott gar nicht unbedingt klare Anweisungen geben will, sondern er möchte, dass wir selber entscheiden. Und zwar, dass wir so entscheiden, wie es weise ist. Dass wir in seinem Sinn entscheiden. Ich glaube, die Wahrheit über geöffnete Türen und unsere Zweifel, ob wir uns, wie wir uns entscheiden sollen, ist die, dass Gott möchte, dass wir selber entscheiden. und an diesen Entscheidungen selber wachsen und reifen. Ich glaube, Gott möchte, dass wir selbstständig werden und selbstständig Entscheidungen fällen. Und das ist Weisheit. Entscheidungen in Gottes Sinn zu fällen, die Segen bewirken in unserem und im Leben von anderen Menschen. Das möchte Gott erreichen. Darum möchte er nicht Menschen, die ihn bei jedem Schritt fragen, was sie zu tun haben. Das wären ja Marionetten. Aber Gott hat uns geschaffen als Menschen mit freiem Willen, mit einem Verstand, mit Ohren, Augen, um die Situation wahrzunehmen, um mit der Fähigkeit, Entscheidungen zu fällen. Das ist es ist grundlegend für unsere Existenz, dass wir das können. Und er möchte, dass wir Menschen werden und sind, die sich entscheiden, so dass er sich daran freuen kann. Das ist ja bei uns Eltern auch so. Wir wollen ja auch nicht Kinder, die immer nach Hause kommen, wenn sie einmal erwachsen sind und uns fragen, was sie zu tun haben. Also solche Kinder erziehen wir nicht. Wir freuen uns, wenn sie vielleicht schwierige Entscheidungen zu fällen haben, dann kommen sie nach Hause und fragen vielleicht nach Rat. Das ist gewollt so. Aber das Ziel ist doch, dass sie selbstständig Entscheide fällen, die ihnen und den Menschen in ihrem Umfeld gut tun. Und genauso ist es bei Gott. Er wünscht sich, dass wir selbstständig weise Entscheidungen treffen. Und er nimmt dabei in Kauf, dass wir uns falsch entscheiden. Dass wir Türen auslassen, die Chancen gewesen wären. Dass wir durch falsche Türen gehen. Dass wir vielleicht falsch entscheiden. Dass wir Umwege gehen müssen im Leben. Und dass wir Entscheide, die wir gefällt haben, korrigieren müssen. Gott ist es nicht so wichtig, dass wir immer das Richtige tun und entscheiden und die richtige Türe durchschritten haben. Das ist nicht die erste Priorität. Er möchte Menschen, die sich zu Personen entwickeln, die weise Entscheidungen treffen, die ihm Freude machen. Dass er sich freuen kann an dem, was du und ich entschieden haben. Dass er sich freuen kann, wenn du einer hilfsbedürftigen Person hilfst. Dann sagt Gott, Mensch, ich freue mich, dass er sich so entschieden hat. Oder wenn man einen unbequemen Weg gegangen ist, aber es war der richtige Weg. Oder wenn man einen Traum aufgibt zugunsten von Gottes Reich. Oder wenn man einer Person vergibt, die einen verletzt hat, kann sich Gott freuen. Er vergibt, er hat sich entschieden zu vergeben. Oder wenn man dem Wirken von Gottes Geist Raum gibt und auf den Heiligen Geist hört, obwohl es vielleicht unsinnig ist im Moment. Gott möchte, dass wir Menschen sind, die sich so entscheiden, dass er sich darüber freuen kann. Und er möchte uns helfen, solche Menschen zu werden. Und das geht nur, wenn man Entscheide fällen muss. Und dann nimmt er es in Kauf, dass wir manchmal verschiedene Türen haben, geöffnete und geschlossene, und nicht so richtig wissen, was wir tun müssen. Und er schweigt da. Aber er macht nichts falsch dabei. Und wir machen auch nichts falsch. Dass Gott etwas falsch macht und ich etwas falsch mache, wenn ich Unsicherheiten spüre mit geöffneten Türen, das ist ein Märchen. Und ein zweites Märchen ist, dass hinter der richtigen Tür, wenn ich die richtige Türe durchschritten habe und eine weise Entscheidung getroffen habe, dass danach das Leben immer einfacher ist. Wenn du den richtigen Partner gewählt hast, dann wirst du nie Streit haben. Du wirst immer begeistert sein von ihm. Seine Macken werden dich niemals stören und ihr werdet nie in eine Krise geraten. Oder wenn ich den richtigen Beruf und die richtige Stelle mich für das entschieden habe, dann bleibe ich vor Knochenarbeit verschont. Es wird mir nie langweilig. Ich werde immer erfüllt sein. Jeder Tag ist wie ein Abenteuer. Stress wird mir nie zu schaffen machen. Oder wenn ich mich für Jesus entschieden habe und für ein Leben mit Gott, dann wird alles gut sein. Es lösen sich alle Probleme in Luft auf. Das Glück ist mir garantiert, Segen wird strömen, unermesslich. Es verschwinden meine finanziellen Engpässe und meine Konflikte mit meinen Menschen rundherum, die werden sich in Luft auslösen. Sorgen werden ein Fremdwort sein. Das ist leider nicht so. Die Wahrheit ist, dass wenn man sich auch für die richtige Türe entschieden hat, dass das Leben danach nicht unbedingt einfacher wird. Oft ist gerade das Gegenteil der Fall. Abraham, nachdem er die richtige Türe genommen hatte, auf ihn wartete eine gefährliche und ungewisse Situation. Mose, hinter der Türe, die er durchschritten hatte, wartete der Zorn des Pharao und ein Volk, das nicht so richtig wollte wie er. Elia musste in die Wüste fliehen. Esther musste ihr Leben riskieren. Da waren viele Menschen, da war es nicht so, dass es einfach einfach wurde, wenn man die richtige Türe genommen hatte. Also das ist keine Garantie. Und es ist auch keine Garantie, dass wenn in deinem Leben alles einfach läuft und nach Maß, dass du die richtige Türe erwischt hast. Das ist es leider auch nicht. Das kann man sehen bei Salomo, weil Salomo, er war ja gesegnet. Bei ihm lief alles von der Hand. Die Frauenherzen flogen ihm zu. Israel war auf dem Zenit seiner Ausdehnung und Macht. Der internationale Handel, den er betrieben hatte, der brachte Reichtum ins Land. Also der hatte Erfolg. Und trotzdem war er auf dem Holzweg. Er hatte die falsche Türe erwischt. Er hatte sich mit heidnischen Frauen zusammengetan, was Gott ihm verboten hatte. Und er hatte Götzenkult betrieben. Es war nicht so. Und im Gegenzug eine andere Person, Paulus zum Beispiel, hatte die richtige Türe erwischt, hatte sich für das Richtige entschieden und es waren lauter Widerstände in seinem Leben. Und die zählt er ja auf. Er war in Gefangenschaft, er wurde gefoltert, er hatte dreimal Schiffbruch erlitten, er wurde ausgeraubt, er hat mühsam gearbeitet, nebenher noch, er hat Hunger gelitten, er hat gefroren. Also, das Resümee, lass dich nicht beunruhigen, wenn du auf Widerstände stößt und du denkst, du bist auf dem richtigen Weg, dann kann das normal sein. Und wiege dich nicht allzu sehr in Sicherheit, auch wenn alles relativ easy läuft in deinem Leben. Du könntest es trotzdem auf dem Holzweg sein. Weisheit kann dir helfen, zu erkennen, was der Fall ist. Und das dritte Märchen, es gibt Türen, die Gott nicht öffnen kann. Manchmal in unserem Leben warten wir ja vielleicht lange darauf, dass sich Türen öffnen. Warten darauf, dass wir eine befriedigende Lösung finden, dass sich Konflikte lösen, dass man eine Arbeit findet, die einem selbst anspricht und entspricht. Oder man wartet darauf, dass sich gesundheitliche Probleme lösen. Und dann denkt man, wenn die Türen verschlossen sind, vielleicht will ja Gott gar nicht diese Türe öffnen. Oder vielleicht einen Schritt weiter, man sagt sich selbst, Gott kann die Türe vielleicht gar nicht öffnen. Aber für Gott ist Türen öffnen kein Problem. Es ist keine Tür zu groß und kein Schloss zu stark. Für Gott ist das Türöffnen kein Problem. Er ist ein Spezialist im Öffnen von Türen. Er hat die Gefängnistür bei Paulus und Silas geöffnet, dass sie frei waren und springen konnten. Er hat den Stein vom Grab weggewälzt. Jesus ist den Jüngern durch die verschlossene Tür begegnet. Verschlossene Türen sind für Gott kein Problem. Auch in deinem Leben nicht. Auch wenn die Tür, die verschlossenen Türen, manche schon lange verschlossen sind. Oder es scheint vielleicht, die bleiben ewig verschlossen. Es sind vielleicht Türen, die dir das Leben schwer machen, die dich zweifeln lassen an Gottes Güte und an seiner Macht. Aber Gott kann jede Türe öffnen, auch die Tür in deinem Leben. Es gibt nur eine Türe, die Gott nicht öffnen kann. Und das ist die Türe zu deinem Herzen. Diese Türe kann Gott nicht öffnen. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten und wir werden ein Mahl halten. Ich mit ihm und er mit dir. Die Türe zu deinem Herzen ist die einzige Tür, die Gott nicht öffnen kann. Die kannst nur du öffnen. Diese wichtigste Entscheidung in deinem Leben, die kannst nur du treffen. Und Gott freut sich, wie bei anderen weisen Entscheidungen, wenn du das tust. Das ist eigentlich seine größte Freude, wenn du ihm die Tür zu deinem Herzen öffnest. Und Salomo hatte das getan. Und Gott hat das gesehen und hat sich gefreut und hat ihn gesegnet. Aber leider hat Salomo im Lauf der Zeit diese Türe auch wieder etwas zugetan. Wie ist es bei dir? Hast du die wichtigsten Entscheidungen in deinem Leben schon gefällt? Hast du, Jesus, die Tür zu deinem Leben schon geöffnet? Wenn du das noch nicht getan hast, kann man das jederzeit tun in einem Gebet, dass man spricht. Vielleicht braucht man Hilfe und wir haben ja hier einige, die können helfen, falls du das möchtest. Und das Gebet kann man natürlich auch im Herzen beten, während der Zeit, die wir gemeinsam haben, wenn wir in den Lobpreis eintauchen. Bevor wir das tun, möchte ich noch beten mit uns. Ja, himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns geschaffen hast, dass wir weise Entscheidungen fällen können. Ich danke dir, dass wir nicht einfach ferngesteuert sind, sondern dass du möchtest, dass wir in deinem Sinn entscheiden. Und ich bitte dich, dass du uns durch deinen Geist ansprichst und uns sagst, was weise Entscheidungen in unserem Leben sind. Und dass du uns die Kraft gibst, durch die Türen zu gehen, die du uns geöffnet hast. Amen.